Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Regina Brinkmann. Hallo. Im Jahr 2025 ist es dann soweit. Dann soll jedes Kind einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule haben. Heute gab es dazu so etwas wie einen finanziellen Startschuss. Wie der genau aussieht und wie es danach weitergeht, ist ein Thema bei Campus und Karriere. In der Kita-Zeit ist es für viele Eltern ja noch ganz gut machbar, ihre Arbeit und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bekommen. Schließlich gibt es einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Was vorher also noch gut funktioniert hat, wird mit der Einschulung der Kinder aber plötzlich wieder schwierig. Denn ein Platz im Ganztag ist keine Selbstverständlichkeit. Ab 2025 soll sich das ändern. Dann soll jedes Grundschulkind einen Rechtsanspruch haben auf ganztägige Betreuung. Das Bundeskabinett hat dafür heute einen ersten Schritt unternommen und die Einrichtung eines Sondervermögens in Höhe von 2 Milliarden Euro beschlossen. Claudia von Laak in Berlin, was hat es genau mit diesem Sondervermögen auf sich?
Ja, Frau Brinkmann, diese 2 Milliarden Euro, die gehen ganz allein an die Länder und zwar für bauliche Investitionen für die Grundschulen. Damit können dann die Länder zum Beispiel Mensen bauen oder Schulen können Anbauten erhalten für die Nachmittagsbetreuung. Die Länder sollen das Geld möglichst ab 2020 abfragen können. Sie haben dann einige Zeit, das zu verbauen. Das Geld kann bis 2028 ausgegeben werden. Also das sind dann insgesamt 8 Jahre. Und in 5 Jahren, also in gut 5 Jahren, also 2025, dann soll der Rechtsanspruch in Kraft treten auf einen Ganztagsschulplatz für die Grundschulkinder.
Wie wird denn das Geld verteilt?
Ja, eine wichtige Frage. Die habe ich auch gestellt bei der Pressekonferenz von SPD-Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Hören wir mal die Antwort.
Es soll eine gerechte Verteilung geben anhand der Zahl der Kinder. Das heißt, auch die Länder, die schon weiter sind in der Betreuungszahl und in der Betreuungsquote, werden aus diesen Mitteln profitieren können. Es wird sehr unterschiedlich sein, wie die Länder das einsetzen, aber wir wollen das ermöglichen und nicht Länder, die hier schon vorbildliche Arbeit geleistet haben, in den letzten Jahren bestrafen.
Und das ist eine Erleichterung für all die Länder, die ja in den letzten Jahren ihr eigenes Geld genommen haben, um den Ganztag auszubauen. Ich nenne da die Stadtstaaten. Hamburg ist Vorbild. 90% der Grundschulkinder sind da versorgt. Auch die ostdeutschen Flächenländer, da sieht es gut aus. Gar nicht gut aus sieht es im Südwesten. Schlusslich ist Baden-Württemberg. Nur 20% der Grundschulkinder, die haben da momentan einen Platz im Ganztag.
Reichen die Mittel denn aus, um ab 2025 einen Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung tatsächlich zu gewährleisten?
Das glaubt im Moment niemand. Allerdings wissen wir ja nicht so genau, wie viele Eltern ihre Grundschulkinder dann auch wirklich ganztags betreuen lassen wollen. Im Moment geht die Politik von 75% aus. Wir haben im Durchschnitt gesehen für 50% der Kinder einen Platz. Da gibt es jetzt Stimmen, die sagen, 75% kann nicht sein, das werden bestimmt mehr sein. Und die verweisen dann auch auf den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz, weil nachdem der kam, der Rechtsanspruch, haben auch sehr viel mehr Eltern ihre Kinder in die Kita gebracht. Die Kultusminister sagen jetzt, so wird es auch beim Rechtsanspruch auf den Ganztagsplatz in der Grundschule sein. Man müsse damit 90% der Kinder rechnen. Und das braucht dann natürlich sehr viel mehr Geld.
Ja, und jetzt auch schon die bestehenden Ganztagsangebote, die sind ja mal ehrlich gesagt nicht immer super ausgestattet. Es fehlt an pädagogischen Fachkräften, denn die Arbeitszeiten sind als reine Halbtagsstellen unattraktiv und der Job ist obendrein auch schlecht bezahlt. Wie wollen Bund und Länder denn das Angebot in Zukunft verbessern oder geht es rein um den quantitativen Ausbau?
Nein, es geht auch um den qualitativen. Das ist ja auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek mit im Boot. Und die CDU-Bildungsministerin betonte, ihr kommt es auf jeden Fall auch auf die Qualität an.
Wir wollen, dass diese Ganztagsangebote, die entstehen, natürlich das Kind in den Mittelpunkt stellen und die Talente und Leidenschaften der Kinder nochmal ganz gezielt in den Mittelpunkt stellen. Also Angebote schaffen, die wirklich auch nochmal anreizen, wo sind unsere Kinder stark und diese Stärken stärken.
Aber Qualität ist natürlich in erster Linie eine Frage des Personals. Da sind jetzt wieder die Länder am Zug. Schon jetzt fehlen Grundschullehrerinnen, es fehlen Erzieher. Und da braucht es mit Sicherheit sehr viel mehr Anstrengungen, um diesen Rechtsanspruch auch umsetzen zu können, speziell auch personell umsetzen zu können.
Wie sehen denn die Reaktionen aus? Also wie viel Applaus bekommt die Regierung für ihre Pläne?
Applaus gab es vom Verband Bildung und Erziehung und die haben betont, dass sie finden es besonders wichtig, dass da jetzt zwei Ministerien das zusammen umsetzen, also nicht nur Betreuung, Bundesfamilienministerin, sondern eben auch die Bundesbildungsministerin, Stichwort Qualität. Kritik gab es von den Grünen, das Ganze sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein und der Bund müsse sich beim Rechtsanspruch wesentlich stärker engagieren, also noch mehr Geld in die Hand nehmen.
Wo steht der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder? Claudia von Laak hat uns auf den neuesten Stand gebracht. Vielen Dank dafür nach Berlin.
Campus und Karriere. International.
Letzte Woche in Lyon. Ein junger Mann geht zum Studentenwerk, überschüttet sich vor dem Gebäude mit einer brennbaren Flüssigkeit und zündet sich an. Auf Facebook spricht er von einer politischen Tat und begründet diese mit seiner schwierigen sozialen Lage. Seither kämpfen die Ärzte im Krankenhaus um das Leben des Studenten. Dieses Ereignis treibt nun Studierende in ganz Frankreich auf die Barrikaden. Auch weil viele ähnliche soziale Nöte haben und sie fühlen sich damit von den Politikern alleingelassen. Gestern fanden an zahlreichen Hochschulen in Frankreich Mahnwachen statt. Susanne Krause berichtet für uns aus Paris.
In Paris haben gestern Nacht mehrere Dutzend Studierende den Hof des Hochschulministeriums besetzt und Ministerin Frédérique Vidal zum Rücktritt aufgefordert. Bis die Polizei die Gruppe auseinandertrieb. So endete der gestrige Aktionstag, bei dem Studierendenvereine im ganzen Land zu Kundgebungen aufgerufen hatten. Allen voran Solidaire Étudiante, denn dort engagierte sich der Studierende, dessen Fall derzeit durch die Medien geht, für bessere Alltagsbedingungen im Hochschulbereich. Der 22-Jährige, der sich in Lyon in Brand gesteckt hatte, lebt selbst in sehr prekären Verhältnissen. Seine Kommilitonen berichteten bei der Protestaktion auf dem Campus der Universität Paris-Saint-Denis über seine Versuche, unter diesen Bedingungen sein Studium der Politikwissenschaft abzuschließen. In zwei Anläufen sei es ihm nicht gelungen, das zweite Jahr erfolgreich zu absolvieren. Beim dritten Versuch wurde seine Bourse, das französische BAföG, gestrichen. Er blieb mittellos zurück. Sophie Lapoix von Solidaire Étudiante.
Unser Kamerad hat einen Abschiedsbrief auf Facebook hinterlassen. Darin erklärt er den Grund für seine Verzweiflungstat. Die prekäre Lage, die sein Leben wie das von manch anderem Studierenden prägt.
An Mauern und Strommasten auf dem Campus pappen neue Aufkleber. Prekarität ist tödlich, Solidarität lebensnotwendig. Ein Slogan, dem Thomas und Chloé zustimmen. Ihre Nachnamen mögen sie nicht nennen.
Auch mein Alltag ist immer wieder sehr prekär. Deshalb kann ich mich mit der Verzweiflungstat des Gewerkschafters in Lyon voll identifizieren. Wir müssen uns gegen solche Lebensumstände auflehnen, sie bekämpfen. Den meisten um mich herum geht es nicht besser als mir. Mein bester Freund hat einen Masterabschluss in der Tasche und findet keinen Job. Für die Miete arbeitet er in einem Fastfood-Restaurant.
Für die Miete arbeitet auch Jurastudentin Chloé in einem Burgerladen. Denn von ihren Eltern erhält sie keinerlei Unterstützung.
Morgens um 3 erst habe ich Feierabend und einige Stunden später sitze ich schon wieder im Hörsaal. Dieser Rhythmus greift die Gesundheit an. An manchen Tagen könnte ich nur da sitzen und heulen.
Mehr als jeder dritte Studierende in Frankreich ist gezwungen, neben dem Studium zu arbeiten. Das betrifft selbst diejenigen, die eine Bourse, also BAföG, erhalten. Diese staatliche Finanzhilfe wurde zwar kürzlich um 1% aufgestockt, doch vom deutschen BAföG-Höchstsatz von bis zu 735 Euro monatlich können Studierende in Frankreich nur träumen. Im Privatradio RTL erklärte gestern Melanie Lüss, Präsidentin der wichtigsten Studierendengewerkschaft FAGE,
der Höchstsatz bei uns beläuft sich auf rund 450 Euro pro Monat. Das liegt unter der Armutsgrenze. Wir sagen, dem finanziellen Fördersystem ist die Luft ausgegangen. Es muss dringend reformiert werden.
Umso mehr, als letztes Jahr in Frankreich das Wohngeld gekürzt und dessen Berechnungsgrundlage geändert wurde, zum Nachteil vieler Studierender, so die Gewerkschaften. Bei der gestrigen Kundgebung von Solidaire Étudiante in Paris forderte Paola Toutou von der Regierung Sofortmaßnahmen.
Nous appelons le gouvernement à Unsere Forderung, die Beschlagnahmung leerstehender Wohnungen für die Unterbringung von Studierenden und die Freigabe von Notgeldern für Bedürftige.
Auf ein offizielles Statement der Regierung in Paris warten die Studierenden bislang vergeblich.
Und die Proteste gehen weiter. Die Hochschule in Lyon, wo der 22-Jährige studierte, der sich letzte Woche in Brand gesetzt hatte, blieb wegen einer Blockadeaktion auch heute geschlossen. Lehrermangel, der macht vor allem den Grundschulen zu schaffen. Laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung fehlen im Primarbereich allein bis 2025 mehr als 26.000 Lehrerinnen und Lehrer. Sie können sich inzwischen aussuchen, wo sie unterrichten. Schulen in einem eher schwierigen sozialen Umfeld haben es unter diesen Bedingungen besonders schwer, neue Lehrkräfte zu bekommen. Um den Schulbetrieb dann trotzdem aufrechtzuerhalten, werden Quereinsteiger auch ohne pädagogische Ausbildung eingesetzt. Viele von ihnen unterrichten zum ersten Mal in ihrem Leben. Kann das gut gehen? Ungelernte unterrichten dort, wo die Grundlage für das weitere Lernen gelegt wird. Petra Boberg, eigentlich von Hause aus Journalistin, hat den Praxistest gemacht. Sie hat 11 Wochen lang an einer Brennpunkt-Grundschule unterrichtet.
Ich finde es schon aufregend, jetzt dahin zu gehen. Und ich weiß überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich kenne die Kinder nicht, ich kenne die Lehrerin nicht. Und wie kriege ich die gebändigt, wenn die laut sind? Wenn die nicht das machen, was ich gerne möchte?
Für meine Bewerbung war nicht viel nötig. Lebenslauf, Geburtsurkunde, ein polizeiliches Führungszeugnis und der Magisterabschluss in Germanistik. Aber ist das genug, um Grundschulkinder zu unterrichten? 11 Wochen habe ich Zeit, das herauszufinden. Am ersten Schultag bin ich optimistisch. Noch.
Was soll passieren? Ich schaffe das. Ich krieg das hin.
In der Klasse 1e soll ich 22 Kindern Musik und Sachkunde beibringen. In der 4D warten 23 Schüler auf meinen Deutschunterricht. Ich kenne keinen einzigen Namen meiner Schüler. Die Klassenlehrerin hat mir allerdings geraten, einige im Blick zu behalten. Weil sie Tabletten nehmen oder zu Hause geschlagen werden. Manche seien respektlos und aggressiv, aber sonst sehr dankbar. Okay, denke ich, das kann ja heiter werden. Denn das war's an Vorbereitung. Niemand hat mir ein Seminar angeboten. Ich schwitze, mein Magen meldet sich. Dann beginnt meine erste Unterrichtsstunde.
Warum läufst du da rum da hinten? Musa, was machst du da hinten? Jakob, ich möchte nicht, dass ihr aufsteht, um zu mir zu kommen, um mir eine Frage zu stellen. Ihr sollt euch melden. Und im Unterricht wird nicht gepopelt.
Ich schaue in 22 Kindergesichter. Keiner interessiert sich für mich. Einige laufen rum und schubsen sich. Gurken fliegen durch das Klassenzimmer.
Es ist eigentlich der Sprung vom 10-Meter-Brett in ein nicht geheiztes Schwimmbad. Und man ist im Wasser und erstarrt erstmal. Also am ersten Tag hatte ich wirklich so eine Fassungslosigkeit, weil ich dachte, das kann doch gar nicht sein.
Schnell wird mir klar, das ist viel schwieriger, als ich dachte. Nur wenige hören mir zu. Manche essen, ein anderer muss aufs Klo. Darf ich das erlauben? Eine Lautstärkeampel hängt neben dem Smartboard. Sie misst den Geräuschpegel, blinkt dunkelrot. Mein Kopf brummt. Ich lasse es mir nicht anmerken, äußerlich souverän, innerlich aufgewühlt.
Könnt ihr bitte einmal zuhören? Marcello, hebst du es bitte auf und wirfst es in den Müll? Das ist mir egal, du wirfst es jetzt bitte in den Müll.
Ich muss singen. Ich bastle Instrumente aus Müll. Ich erkläre Zootiere in Mathe, Dreiecke und Quadrate. In Deutsch führe ich das Y ein und übe Diktat. Das meiste mache ich aus dem Bauch heraus und kämpfe permanent um Disziplin in der Klasse.
Dass die Kinder auf den Stühlen sitzen bleiben und jeder dem anderen zuhört, das ist mir nicht gelungen.
Ich google wie eine Verrückte, suche Hilfe, löchere die Kollegen. Die Kinder wiederum löchern mich. Frau Bollmann, wann schreibe ich das mit Doppel-S, wann mit einem? Warum schreibe ich Häuser mit Ä-U und nicht mit E-U? Natürlich weiß ich das alles, aber wie erkläre ich es am besten? Mir fehlt die Didaktik.
Ich habe große Hochachtung vor der Herausforderung und ich merke, ich habe das Wissen nicht. Und deswegen stoße ich an meine Grenzen.
Ich lerne jeden Tag dazu. Aber in mir wächst die Angst, einige Schüler zu verlieren, die zu Hause keinerlei Unterstützung haben. Wie schaffe ich es, alle mitzunehmen? Die Schnellen, die Schwätzer und die Träumer. Ich habe die PISA-Ergebnisse im Ohr. Noch immer sind die Chancen im Klassenzimmer ungleich verteilt. Und ich schaffe es einfach nicht, allen Kindern gerecht zu werden, weil ich nicht weiß, was ich ihnen anbieten muss. Diese Erkenntnis trifft mich nach 6 Wochen wie ein Schlag ins Gesicht, begleitet mich bis zum Schluss.
Man muss schon super professionell sein.
Und das bin ich einfach nicht. Viele Regeln, die sie schon kennen, werden nicht mehr eingehalten. Buchstaben werden anders vermittelt, als sie es eigentlich gelernt haben. Es ist viel lauter im Unterricht. Bin wirklich weit davon entfernt zu sagen, dass ich jetzt hier professionell als Grundschullehrerin arbeiten könnte. Also das habe ich nicht geschafft.
Nach 11 Wochen Unterricht als Laienpädagogin ist mir eins sehr deutlich geworden. Mein Fachwissen mag ja ausreichen, aber ohne didaktische Hilfe, ohne zu wissen, wie Kinder lernen und wie ich ihnen dabei helfen kann, bin ich als Quereinsteigerin kein Ersatz für eine Lehrerin.
Das waren schon mal ein paar akustische Eindrücke von Petra Bobergs Selbstversuch als Quereinsteigerin in einer Grundschule. Entstanden ist ihr Beitrag übrigens im Rahmen der ARD-Themenwoche Zukunft Bildung, die aktuell läuft. Und wenn Sie auf die ARD-Seite gehen, finden Sie auch noch einen Film über dieses Experiment. Eben haben wir noch gehört, wie es sich anfühlt, als Quereinsteigerin in einer Grundschule zu unterrichten. Um den Lehrermangel in den Griff zu bekommen, setzt das Land NRW aber nicht nur auf Quereinsteiger, sondern auch auf ältere Lehrkräfte. Die kehren entweder zurück aus dem Ruhestand oder verschieben ihre Pensionierung noch ein bisschen, wenn es der Schule an Nachwuchskräften fehlt. Im vergangenen Jahr waren das fast 1000 ältere Lehrkräfte und Pensionäre und damit hat sich ihre Zahl seit 2016 nahezu verdoppelt. Was treibt Sie zurück an die Schulen und wie erleben Sie diese Verlängerung? Antworten darauf bekommt unsere Reporterin Petra Brünstrup beim Schwimmunterricht.
Es geht los. Achtung, rein mit euch. Hinterher.
Klaus Schulte steht am Beckenrand und freut sich über die Kinder aus der 3. Klasse. Sie haben Ehrgeiz, wollen das silberne Schwimmabzeichen machen.
Das sind für euch jetzt 16 Bahnen. 16 Bahnen ohne Pause. 4 davon müssen Rücken sein.
Die Kinder legen los.
Bauch hoch und Kopf nach hinten. Weiter, ja, so. Prima.
Klaus Schulte versucht, die Kinder bei Laune zu halten. Mit seinen 69 Jahren könnte er ihr Opa sein. Aber damit haben die Kinder kein Problem. Im Gegenteil.
Cool, weil er immer coole Sachen mit uns macht und so. Zum Beispiel auf Brettern schwimmen, diese Schwimmbrettern.
Wir dürfen auch manchmal im etwas flacheren Wasser spielen.
Nett und cool und es macht Spaß bei ihm.
Klaus Schulte ist vor 4 Jahren, nach insgesamt 40 Dienstjahren, in den Ruhestand gegangen.
Das war ein ganz blödes Gefühl.
Erinnert sich der Pensionär. Er hat in seinem Wohnort Nottuln eine Grundschule mitbegründet und lange Jahre als Rektor geleitet. Der Abschied fiel ihm schwer.
Ja, ich muss sagen, es kamen schon ein paar Tränchen. Als ich dann hier mit großem Bohai abgeholt wurde von zu Hause und zur Schule hin, da stand die ganze Schule Spalier. Und dann ging es weiter mit einem sehr bewegenden Abschied oben in der Aula. Das muss ich schon sagen. Das hat mich ganz schön berührt.
Allerdings war Schultes Abschied nicht von langer Dauer. Der Pensionär half bei der Hausaufgabenbetreuung und wurde dann vom Schulamt des Kreises gefragt, ob er nicht vielleicht auch ein paar Stunden Schwimmunterricht geben könnte.
Ich sagte, na ja, einmal in der Woche, montags mal für 2-3 Stunden ins Hallenbad, da ist kein Problem, dann komme ich da wohl. Und das haben andere Schulen auch gehört. Und dann wurde das also dann auch noch etwas mehr.
Da ist er nicht der Einzige, der sich hat zurück in die Schule locken lassen. Seit 2018 hat sich die Zahl der pensionierten Lehrkräfte, die tarifbeschäftigt sind, nach Angaben der Landesregierung verdoppelt, von gut 400 auf gut 800. Die Zahl derjenigen, die ihren Eintritt in den Ruhestand verschieben, wächst seit 2016 kontinuierlich. Schulte bekommt diesen Aufwand gemäß Tarifvertrag für angestellte Lehrer bezahlt. Er sagt, das sei nicht viel, ein nettes Zubrot zur regulären Lehrerpension.
Das Geld muss ich versteuern, aber da bleibt immer was über. Und wenn wir mit meiner Frau eine Urlaubsreise haben, kommt dann eben in die Urlaubskasse.
Ein Pensionär wie Klaus Schulte, fit und motiviert, ist für die Schulen in Nottuln und Umgebung ein Glücksfall. Ohne ihn, sagt Rektorin Angelika Wiedau-Gottwald, gäbe es an der Grundschule in Nottuln-Appelhülsen möglicherweise keinen Schwimmunterricht.
Es wäre schwierig und wir sind froh, dass wir einen Schulte haben, weil der einfach auch viel Erfahrung hat und gut in unser Team passt und die Kollegen gerne mit ihm zusammenarbeiten. Das ist einfach für uns eine ideale Lösung. Für die Kinder auch.
Die Kinder der 3. Klasse haben die 16 Bahnen absolviert. Jetzt üben sie Tauchen.
Sandro, noch 2 Züge mehr, dann bist du da.
Klaus Schulte will noch einige Zeit als Lehrer weitermachen, freiwillig für einige Stunden in der Woche. So hat er im Ruhestand etwas zu tun, ohne gestresst zu sein. Eine komfortable Situation.
Es wird ja in den Grundschulen nicht einfacher. Und von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass es so ist, wie es jetzt ist. Ich werde von den Kindern freundlich begrüßt, von den Lehrkräften wird meine Hilfe dankend angenommen. Und ich kann immer sagen, wann Schluss ist. Das ist meine Entscheidung.
Fast 1000 Lehrer in Nordrhein-Westfalen machen es wie Klaus Schulte. Sie arbeiten trotz Ruhestand weiter, weil sie Spaß daran haben. Aufhören können sie immer noch.
Und das war's von uns, von Campus und Karriere, heute mit Regina Brinkmann. Von den Kollegen der Sendung Corso Kunst und Pop erfahren Sie gleich im Anschluss, für welchen neuen Film sich ein Kinobesuch in dieser Woche lohnt.